Der Konservatismus steckt in der Krise und Friedrich Merz hat nun die schwierige Aufgabe, als Kanzler und CDU-Vorsitzender einen Weg aus hier herauszufinden. Denn so sehr sich viele Menschen ja nach Stabilität sehnen, die Weltlage gibt ein weiter so nicht so richtig her. In ihrem neuen Buch Merz auf der Suche nach der verlorenen Mitte nimmt die Journalistin Mariam Lau eine aktuelle Analyse vor, verknüpft die Suche der Konservativen nach einem anderen Profil mit einem Porträt von Friedrich Merz. Und ich freue mich sehr, Mariam Lau ist jetzt mein Gast hier im Radio 3 Studio. Schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen.
Der Untertitel auf der Suche nach der verlorenen Mitte. Was war denn diese Mitte und wo ist die hin?
Also ich finde, die ist ja dankenswerterweise in Deutschland noch sehr, sehr stark. Ja, also wenn man die Umfragen anschaut, dann haben wir immer noch große Mehrheiten für alles, was die liberale Demokratie betrifft. Und das Interessante bei Friedrich Merz ist, finde ich, dass er zu dieser Mitte ein zu genießerisches Verhältnis hat. Also er denkt sozusagen, wenn er mit dem Finger schnipst, dann muss die da sein. Und die hat ihm ja auch schon ein paar Mal aus der Patsche geholfen und ihn aus bitterer Not gerettet, seine Kanzlerwahl, sein Schuldenpaket und so weiter. Und er müsste diese Mitte einfach aktiver bauen. Auch darum geht es in dem Buch sehr stark.
Also wie bekommt er die zurück, diese Mitte? Was muss er machen? Was muss er aktiv angehen?
Also nehmen wir mal jetzt, was in dieser Woche passiert ist, die Sache mit der Reichweitenbeschränkung. Mhm. Er hat am Montag laut verkündet, ab jetzt werde die Reichweitenbeschränkung für die Ukraine für Langstreckenwaffen aufgehoben. Das war in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Also erstens hat am Tag danach direkt danach hat sich Lars Klingbeil, sein Vizekanzler, gemeldet und gesagt, es ändert sich eigentlich gar nichts. Und tatsächlich ist es auch so, es ändert sich gar nichts. Und dann stellte sich raus, auch global hat sich daran gar nichts, es gibt keine neue Qualität. Und vor allen Dingen, wir liefern entgegen Merz Versprechen keine Waffen, die das nötig machen würden. Mhm. Also beispielsweise den Taurus. Und das hat er sehr stark versprochen. Und das ist eben eins von den Problemen im Umgang mit der Mitte, dass man Dinge groß verkündet, einen riesen Auftritt, entschiedener Gestus. Ich mache ab Tag 1 A, B, C und D. Und das geht eben erstens in der Demokratie oft nicht so. Und Merz ist selber auch nicht bereit, die Kosten dafür politisch zu tragen. Also, wo ist der Taurus jetzt?
Meinen Sie, das ist eine Persönlichkeitsfrage oder ist das vielleicht später auch noch die noch etwas Unerfahrenheit als Bundeskanzler eine Rolle?
Ja, also ich würde mal sagen, dass das alles so ein bisschen zusammenkommt. Ein Kollege von der Financial Times hat Merz sehr bösartig overconfident and underprepared, also ein bisschen zu selbstbewusst und zu wenig vorbereitet genannt. Und da ist so ein bisschen was dran. Also die Bereitschaft, sich diszipliniert durch Akten zu arbeiten, den Koalitionspartner vorab anzurufen, mögliche Kritiker einzubinden und so weiter und so fort. Also ich glaube zum Beispiel, die Wahl zum Kanzler wäre vielleicht nicht schiefgegangen, wenn er vorher ein bisschen früher aufmerksam gewesen wäre. Und da liegt schon so ein bisschen ein Persönlichkeitsproblem, dass er einfach denkt, also Moment mal, ich bin doch wohl derjenige, der das hier durchschaut hat. Ich bin doch wohl derjenige, der hier die richtigen Ideen hat. Also bitte folgt mir. Und so läuft es eben nicht. Mhm. Und das lernt er jetzt auf harte Weise.
Frau Lau, Sie kennen Herrn Merz sehr gut und schon viele Jahre, auch aus persönlichem Umgang. Wie würden Sie ihn beschreiben? Was für eine Persönlichkeit steckt in ihm?
Also was ich finde, was sofort auffällt, ist diese wahnsinnige Energie und also Bereitschaft voranzugehen und Dinge wirklich in Angriff zu nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Umgang, finde ich, ist er sehr freundlich und interessiert, hört gut zu. Er ist ja in vielen so ein bisschen das Gegenprogramm zu dem, was wir jetzt 3 Jahre lang kannten, von Olaf Scholz. Also diese Verschlossenheit, ich habe einen Plan, lasst mich bitte in Ruhe, ich mache schon, ich bin allen überlegen und so weiter. Gut, das mit der Überlegenheit, das glaubt Merz auch, aber die Benutzeroberfläche ist ein bisschen anders.
Vielleicht muss man das auch glauben, dass man eine Überlegenheit in sich trägt, sonst kann man nicht Bundeskanzler
oder Bundeskanzlerin werden. Das stimmt, das ist richtig.
Es wird ja immer wieder gesagt, ob er vielleicht Kanzler aller Deutschen werden kann. Würden Sie ihm das von seiner Persönlichkeit her zutrauen? Hat er etwas Verbindendes?
Also er hat, wie gesagt, diesen Enthusiasmus und er glaubt erstens, dass Deutschland viel kann. Also er ist im Gegensatz zu vielen anderen Rechtskonservativen auf der Welt optimistisch. Trump, Orban und so weiter malen ja viele Dinge in düstersten Farben. So ist Merz nicht. Er ist zuversichtlich.
Das ist zweifellos etwas, was wir brauchen.
Das ist was wir brauchen. Und das ist auch eine gewinnende Eigenschaft, würde ich sagen. Er ist aber eben auch bereit, dann mal im Wahlkampf zu sagen, Gillamoos ist Deutschland und Neukölln nicht. Und Neukölln ist aber eben auch Deutschland. Und er muss es irgendwie schaffen, die geballte Faust aus dem Wahlkampf auszustrecken, auch denjenigen, die bisher nicht sein Camp waren. Und was mir aufgefallen ist in der Zeit, in der ich ihn beobachte, ist, dass diese Bereitschaft, also dass die Veränderung oder das Zugehen auf Milieus, die neu für ihn sind, dass ihm das auch ein bisschen Spaß macht.
Konservatismus ist ja das große Wort, was Merz so umweht. Was heißt denn bei Merz überhaupt konservativ?
Also er hat mal gesagt, das Alte wertschätzen, aber auf das Neue zugehen, ohne den Tisch mit allen Gläsern umzuwerfen. Und da, finde ich, hat er einen sehr wichtigen Punkt getroffen, dass nämlich viele rechtspopulistische Parteien sich sozusagen dieses Facebook-Motto mach schnell und hau Dinge kaputt zu eigen gemacht haben und wirklich auf die Zerstörung von klassischen Institutionen hinarbeiten. Und das will Merz eben nicht. Und da ist er ein Bewahrer und Stabilisierer. Gleichzeitig muss er natürlich in Deutschland, muss sich einiges verändern und er muss das in Angriff nehmen. Und diese Balance zu wahren und so, das ist, glaube ich, jetzt so eine Hauptaufgabe. Aber es ist eben eine der wichtigsten Kampflinien auf der Welt zwischen klassisch-konservativen und diesem reaktionär-revolutionären, was sich in vielen rechten Parteien entwickelt hat.
Das heißt, würden Sie sagen, er muss den Konservatismus auch ein bisschen verändern, auch ein bisschen in die Zukunft befördern?
Ja, also er muss das Bild so ein bisschen weiten. Also er ist ein begeisterter Leser von dem Soziologen Andreas Reckwitz, der ein Buch über Verlust geschrieben hat. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele Deutsche haben. Man schlägt die Zeitung auf und man sieht Siemens, VW, also alles, was man so klassischerweise mit Deutschland verbunden hat.
Und unsere Werte wackeln.
Die Werte wackeln und der Wohlstand schlicht auch so. Und das besorgt ihn. Und da ist eben jetzt seine Aufgabe auch zu schützen und zu bewahren und so. Und nicht nur die Traditionen oder so weiter, sondern wirklich auch die Institutionen. Und ich glaube, das hat er sehr klar vor Augen.
Man sieht ihn ja seit seinem Amtsantritt vor allem mit Regierungschefs anderer Länder über große Konflikte, Probleme unserer Zeit diskutieren. Und man sagt, dass er so eine Vorreiterrolle Deutschlands als Leader of the Free World anstrebt. Die USA scheinen ja auszufallen dafür. Hat er das Kaliber dafür, Frau Lau?
Ja, da kommen wieder die Probleme ins Spiel, die ich gerade schon erwähnt habe. Mhm. Also er hat die Energie, er hat die Fähigkeit zur Freundschaft, also er hat wirklich so Jahrzehnte alte Freundschaften und wenn man ihn in Kiew und ich sage mal dieser Kiew-Moment mit Starmer, Tusk, Macron und eben Zelensky, den wichtigsten Regierungschefs, wenn man ihn da gesehen hat, dann konnte man ihn sich als Leader of the Free World vorstellen. Aber dann kommt eben der nächste Schritt, was folgt aus den Ankündigungen? Folgt da materiell was draus? Hat sich wirklich etwas verändert? Und dieser Kiew-Moment war eben so ein Moment, da hat er ein Ultimatum verkündet, dem aber dann wieder nicht viel gefolgt ist, weil man eben doch dann irgendwie auf Trump wartet und denkt, wir können es alleine eben doch nicht. Und da muss er noch, glaube ich, eine bessere Balance finden.
Wie blickt man denn von außen, aus dem Ausland auf ihn?
Mit riesiger Hoffnung. Also die Schlagzeilen Als er es endlich war, meine Lieblingszeile war Fantastic Fritz aus dem Economist, die ihm gratuliert haben zu dem Schuldenpaket und so weiter. Aber der Tenor war so ein bisschen, Deutschland ist wieder da. Und dieses mit verschränkten Armen in Brüssel sitzen und nichts sagen oder ein German Vote abgeben, weil man sich nicht einigen kann in der Regierung und so. Das wird, glaube ich, jetzt ein Ende haben.
Also man könnte sich ja vorstellen, dass in dieser jetzigen politischen Krisensituation, die ja weltweit und auch in Deutschland ist es nicht leicht gerade, dass man da eigentlich die Finger von lassen würde und sagen würde, ich werde ganz bestimmt alles nur nicht Bundeskanzlerin, Bundeskanzler. Ist das für ihn, für Friedrich Merz vielleicht sogar eine Chance?
Ja, auf jeden Fall. Die Erwartungen sind extrem niedrig an ihn. 52% der Deutschen denken, der kann das nicht. Extrem viele Leute finden ihn absolut unsympathisch. Und aus der Position kann man ja eigentlich nur gewinnen.
Absolut. Die politische Krisensituation, da ist auch die AfD, mit der muss man umgehen. Wie ist das Verhältnis von Friedrich Merz zur AfD? Darüber sprechen wir gleich, Mariam Lau hier bei mir im Radio 3 Studio. Frau Lau, Sie stellen in Ihrem Vorwort die Frage, können Konservative sich gegen die Autoritären behaupten? Da kommt natürlich jetzt die AfD ins Spiel. Mhm. Wie würden Sie Merz' Verhältnis zur AfD beschreiben und wie wird er sich aus Ihrer Sicht eventuell zukünftig der AfD gegenüber verhalten?
Also er empfindet gegenüber der Art, wie die AfD im Bundestag auftritt, also dieses Grölen und Pöbeln und man kann nicht an denen vorbeigehen, ohne dass irgendeine Bemerkung kommt und so weiter und hinflezen. Das empfindet der als wirklich fast physisch unangenehm. Das ist so einen richtigen persönlichen Ekel, so dass es, dass er nicht mit Alice Weidel zusammen allein im Aufzug fährt oder so. Das ist aber ja noch keine Strategie. Und ich finde, der Umgang der Union mit der AfD ist so verblüffend demütig. Also wenn man so ein bisschen nachbohrt, dann ist das Gefühl immer, und da ist auch, das ist auch ein bisschen so bei Friedrich Merz, wir haben es verbaselt 2015 fortfolgende in der Flüchtlingskrise. Die Politik von Angela Merkel ist dafür verantwortlich, also eine CDU-geführte Regierung ist dafür verantwortlich, dass die AfD so stark geworden ist. Und man macht letztlich den Erfolg des eigenen Regierungshandelns davon abhängig, ob die noch weiter stark werden oder nicht. Da ist zwar was dran und natürlich ist es richtig, sich vorzunehmen, gut zu regieren. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum man die nicht viel härter angreift. Also die Tatsache, dass man hier eine Partei hat, die in der russischen Botschaft auf den Sieg am 9. Mai anstößt mit einer solchen imperialistischen Macht und so, dass man da nicht viel stärker reingeht, das verstehe ich eigentlich nicht. Oder dass man nicht viel stärker sagt, ihr unterstützt Donald Trump, der mit seiner Zollpolitik verursacht, dass in Deutschland Vermögen vernichtet wird und so. Also immer dieses geduckte Haupt so ein bisschen gegenüber der AfD und bloß nicht dran rühren und bloß nicht zu oft thematisieren. Letztlich ist es genau das, was Angela Merkel auch immer gemacht hat, einfach rechts liegen lassen. Und ich denke, das wird jetzt nicht mehr lange so gut gehen. Wir haben nächstes Jahr Wahlen in Sachsen-Anhalt. Da könnte die AfD die absolute Mehrheit bekommen. Und ich glaube nicht, dass man das einfach mit diesem, wir müssen es nur besser machen und dann wird es schon klappen. Das wird, glaube ich, nicht ausreichen.
Also Frau Lau, Sie gucken auch mit Spannung darauf, wie sein Verhältnis auch da in Zukunft sein wird, wie er weiter reagieren und strategisch auch mit der AfD umgehen. Sie erklären ja sein politisches Verhalten auch immer wieder mit seiner persönlichen Lebensgeschichte. Was muss man denn über Merz' Leben wissen, um ihn als Politiker besser zu verstehen?
Also er kommt aus einer sehr gut situierten Juristenfamilie. Sein Großvater war Bürgermeister seiner Heimatstadt Brilon und sein Vater eben auch ein anerkannter Richter, von dem die Leute immer gesagt haben, der hat hier niemanden gegrüßt, wenn er zum Amt ging. Die Villa der Merzens ist aber immer noch ein Ort, an dem, wie sagt man, also ein der erste Ort am Platz sozusagen. Mhm. Also das ist eine Familie, die da großen Respekt immer genoss. Und aus dieser Familiengeschichte und auch aus dem Reichtum des Sauerlands und so stammt, glaube ich, so ein bisschen so dieses Gefühl, Dinge stehen mir zu. Also die Tatsache, dass er 2002 so wenig darauf vorbereitet war, dass Angela Merkel ihm den Fraktionsvorsitz nicht überlassen würde, die hat, glaube ich, so ein bisschen damit zu tun, dass er denkt, das steht mir doch zu, ich brauche keine Truppen zu sammeln oder so. Ich bin doch wohl eindeutig derjenige, auf den das hier passt.
Das könnte auch ein bisschen problematisch sein.
Das ist ein bisschen problematisch und gleichzeitig ist es aber eben auch seine Kraft. Ne? Das ist immer wieder das Ding bei Merz, dass diese ganze Energie ist eben die Kehrseite von den Fehlern, die er macht. Also das, die Energie und das Unbedachte und Unvorbereitete, die gehören irgendwie zusammen.
Sie schreiben in Ihrem Vorwort, dass Sie nicht nur über Merz schreiben möchten, sondern auch über ein Stück von Deutschland, über Licht und Schatten im Wirken der CDU auf das Land. Was für Licht, welchen Schatten können Merz und die CDU aktuell auf Deutschland werfen?
Naja, also die CDU ist die Partei, die die Westbindung, der wir die Westbindung verdanken. Das hat Adenauer gegen große Widerstände gemacht. Helmut Kohl hat die europäische Einigung und die deutsche Wiedervereinigung vor allen Dingen miteinander verbunden. Angela Merkel hat das Land durch viele Krisen geführt und so weiter. Also die CDU war an der Stabilisierung und Demokratisierung der Bundesrepublik immer also elementar beteiligt. Und jetzt kommt es eben darauf an, kann sich diese Bundesrepublik im Fadenkreuz sozusagen der Autoritären behaupten.
Das werden Sie auch in Zukunft mit Spannung beobachten.
Absolut. Wir alle wahrscheinlich.
Wir alle wahrscheinlich, genau. Und sehr viel mehr darüber erfahren kann man in Ihrem neuen Buch. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Hat mich gefreut.
Die Journalistin Mariam Lau auf Radio 3 über ihr neues Buch Merz auf der Suche nach der verlorenen Mitte. Gerade bei Ullstein erschienen. 336 Seiten hat es. Kostet 24,99 €. Das E-Book 20,99 € und das Gespräch finden Sie natürlich gleich zum Nachhören auch online auf radio3.de.